Wer zur Kirche gehören will, muss auch Kirchensteuer zahlen. Eigentlich ein ganz banaler Satz, der Ende September auch vom deutschen Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde. Bei der Kirchensteuer geht's um Solidarität, erklärt Erzbischof Robert Solic, Vorsitzender der Bischofskonferenz, wer zur katholischen Kirche gehöre, der leiste bitte auch einen finanziellen Beitrag. Wer sich unsolidarisch verhalte, der verabschiede sich damit aus der Gemeinschaft der Glaubenden. Diese Solidarität der Glaubenden ist für Zollitsch auch deswegen so wichtig, weil fast zwei Drittel der deutschen Katholiken gar keine Kirchensteuer zahlen müssen. Arbeitslose, Rentner, Kinder, alle Personen, die kein eigenes Einkommen haben. Wir gehen in dieser Sendung mal davon aus, die Kirche darf Steuern erheben, einen Mitgliedsbeitrag sozusagen. Und wir stellen stattdessen die Systemfrage, was ist denn das beste, auch das gerechteste Kirchenfinanzierungssystem? Genau darüber zerbrachen sich in diesen Tagen auf einer Konferenz in Graz Experten die Köpfe. Klar wurde sofort, so verschieden sich Europas Staaten entwickelt haben, so unterschiedlich sind auch ihre Kirchenfinanzierungsmodelle. Der Grazer Kirchengeschichtler Gerhard Hartmann lobte das deutsche System, wo die Kirchensteuer als sogenannte Annexsteuer erhoben wird, etwa 8% Zuschlag zur Lohn- und Einkommenssteuer.
Die Vorteile des deutschen Kirchensteuersystems liegen vor allem in der Tatsache begründet, dass die Mitglieder der betreffenden Kirchen es selber sind, die die Kirchen finanzieren und nicht der Staat. Das ist einmal der eminente Punkt. Damit kommt man auch den Forderungen des kanonischen Rechtes nach, wo steht, dass die Gläubigen ihre Kirche finanzieren sollen.
Zweiter großer Vorteil der Kirchensteuer, deutsches Modell, aus Hartmanns Sicht, ihre Anbindung an die Lohn- und Einkommenssteuer.
Das heißt, es wird ein hohes Maß an Leistungsgerechtigkeit gewährleistet. Also es wird nur jeder nach seinem Einkommen, Vermögen zu einer Steuer herangezogen.
Und als dritten Glanzpunkt des deutschen Modells nennt der Kirchenhistoriker die Unabhängigkeit, die die Kirchensteuer den Kirchen gebe.
Denn de jure sind es die Kirchen selber, die die Steuer eintreiben. Jedoch haben sie in einem quasi Dienstleistungsvertrag, Ort Inkassobüro, den Staat gegen Entgelt beauftragt, dies zu tun. Das wird meistens also nicht richtig gesehen. Meistens glaubt man, der Staat hebt das ein. Das stimmt nicht. De jure hebt die Kirche das ein. Sie ist auch die das Geld direkt bekommt und auch selber verwaltet.
Soweit die Vorteile. Allerdings sieht Hartmann auch einen großen Schwachpunkt des deutschen Modells. Der Staat bekomme dafür, dass er die Steuer für die Kirchen einzieht, 3% der eingehobenen Summe. Das sei viel zu viel. Und Hartmann ist auch skeptisch, was die Position der deutschen Bischöfe in einem neuen Dekret betrifft, das mit Rom abgestimmt ist. Dass nämlich jemand, der aus der Kirche in Deutschland austritt, damit seine Rechte in der Kirche verliert.
Ja, ich meine, es muss auch seitens der Kirche mal überlegt werden, ob die jetzige Position, trotz dieser Erklärung der deutschen Bischöfe und so weiter, immer noch ein gewisses Hintertürchen offen hat, weil der Grund liegt darin, dass die Taufe ein unauslöschliches Zeichen setzt. Dass man trotzdem im innerkirchlichen Rechtsbereich sagt, und derjenige, der austritt, ist wirklich ausgetreten, die Mitgliedschaft ruht quasi, weil er ja getauft ist, kann aber jederzeit bei der entsprechenden Willenserklärung wieder aufleben.
Natürlich sei ein Ausgetretener nicht Mitglied der Kirche. In dieser Rechtsauffassung hätten die deutschen Bischöfe sicher recht.
Aber es ist Bedarf keines besonderen Aktes mehr, wenn er also formalen Aktes, außer dass er dann wieder den Willen erklärt, wieder beizutreten, er muss ja nicht mehr getauft werden.
Auch ein US-Kirchenrechtsexperte, der die apostolische Signatur des Vatikans berät, also das höchste Kirchengericht, spricht wie Hartmann von einigen sehr ernsten Fragen über die Gerechtigkeit gegenüber den Gläubigen. Wenn Ausgetretenen in Deutschland nicht die Exkommunikation, aber sehr wohl faktisch die Konsequenzen der Exkommunikation angedroht würden. Edward Peters verweist darauf, dass Exkommunikation heute nur noch bei schwersten kirchlichen Vergehen eingesetzt werde, Abtreibung, Hostienschändung, Weihemissbrauch. Die Entscheidung der deutschen Kirche, die Sakramente und die kirchliche Beerdigung denen zu verweigern, die keine Kirchensteuer zahlen, erfordere weiteres Nachdenken. Die Angelegenheit sei sehr komplex, so Peters. Licht und Schatten also beim deutschen Kirchensteuermodell. Wäre da vielleicht das italienische Modell eine Alternative? Es heißt Otto per Mille und sieht vor, dass die Bürger bei ihrer jährlichen Steuererklärung bestimmen, ob sie 8 Promille ihrer Einkommenssteuer für soziale und humanitäre oder für religiöse und karitative Zwecke zur Verfügung stellen wollen. Michael Mitterhofer, Kirchenrechtler aus Bozen, Südtirol, Italien, erklärt.
Diese Steuer wird sowieso gezahlt. Die Bürger können entscheiden, ob nun dieser Anteil an den Staat selber geht, an die katholische Kirche, an die jüdische Kultusgemeinde, an die evangelisch-lutherische Kirche in Italien, an die Gemeinschaft der Waldenser. Das sind die hauptsächlich Assemblee di Dio, also eine Pfingstbewegung. Hier kann der Bürger, die Bürgerin entscheiden, wohin die 0,8% der Einkommenssteuer des gesamten Aufkommens geht.
Eine nur indirekte staatliche Kirchenfinanzierung. Es ist wie bei einer Wahl, findet Mitterhofer.
Beispiel, im Parlament sind 100 Sitze zu vergeben. An der Wahl, an der Option, beteiligen sich ca. 43%. Diese 43% bestimmen, wem und in welchem Ausmaß prozentuell nun dieses gesamte Aufkommen zugewiesen wird. Wenn man nichts ankreuzt, dann ist es wie bei der Wahl. Wer nicht wählen geht, der hat von einer Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht, irgendwie eine Option zu treffen. Die Aufteilung erfolgt immer auf das gesamte Steueraufkommen aus den 0,8, aus dem Otto per Mille. Da wird dann nicht unterschieden, also so und so viel Prozent haben nicht gewählt, also ziehen wir das ab und das verwendet der Staat anderweitig. So ist das eben nicht.
Otto per Mille also, ein Modell auch für Deutschland? Hartmann sagt nein.
Es ist nicht übertragbar aus verschiedenen verfassungsrechtlichen und politischen Gründen. Wenn man das in Deutschland oder in Österreich einführt, müsste eine neue Steuer als solches eingeführt werden, die alle betrifft. In Deutschland sind 40% gehören keiner Kirche an, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Die würden sich aufregen. Ist politisch nicht durchsetzbar.
Hartmanns Kollege Rudolf Höfer sieht das anders, jedenfalls mit Blick auf Österreich. Auch Höfer ist Kirchenhistoriker in Graz und er sagt:
Also ich könnte mir vorstellen, dass man das italienische Modell oder das ungarische Modell oder ein Mischmodell, wo man also 1%, 2% einer Konfession zuweisen kann, auch einem staatlichen Fonds zuweisen kann, damit niemand, der das nicht möchte, irgendeine Religion finanzieren oder Religionsangelegenheiten finanzieren muss.
Auch Bischof Klaus Küng von St. Pölten sei für das italienische Modell.
Es hätte einen Sinn und einen Vorteil, die Konfessionszugehörigkeit überhaupt finanziell zu entkoppeln, indem ein staatlicher Kulturbeitrag von jedem eingefordert wird. Es wäre bestenfalls also die Wiederherstellung einer Gleichbehandlung.
Höfer kritisiert das österreichische Modell des Kirchenbeitrags. Es besteht darin, dass die Bistümer jedes für sich von ihren Gläubigen einen Beitrag erheben. Dieses System stamme aus der Nazizeit und sei der Kirche in dieser Form aufgezwungen worden.
In der Praxis hat die derzeitige Kirchenbeitragseinhebung nicht nach staatlichen Gesichtspunkten steuerliche Gerechtigkeit zur Grundlage, sondern es werden auch niedrigste Einkommen zur Veranlagung herangezogen, die also bei einer staatlichen, an eine Steuerleistung gekoppelte Einhebung nicht mehr registriert würden.
Außerdem würden für die Handhabung des Systems ungefähr 8 oder 9% des Kirchenbeitragsaufkommens verwendet. Das sei eindeutig zu viel. Würde es eine Erhebung durch den Staat geben, könnte man hier sicher ein deutliches Einsparungspotenzial erzielen, sagt er. Er sehe auch nicht ein, dass jede österreichische Diözese einen eigenen Verwaltungsapparat zur Einhebung des Beitrags betreibe. Und auch die Verfahren bei Klagen und Exekutionen seien sehr aufwendig.
Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen dem System und den Kirchenaustritten, weil im Vergleich zu Deutschland die monatliche Abbuchung im Zuge des Steuereinzuges dem Einzelnen kaum auffällt, während es hier also doch manches Mal ein massiver Schritt ist, der also als Forderung daherkommt. Money.
Höfers Kritik will die Leiterin der Kirchenbeitragsstelle Bistum Graz-Seckau, Hertha Ferg, so nicht stehen lassen. Das direkte Einheben des Beitrags durch die Kirche bringe doch die Möglichkeit zum Kontakt mit den Menschen mit sich. Das sei eine Art Seelsorge. Es rechtfertige sogar die höheren Einhebungskosten.
Man muss immer sehen, wie sich die Einhebungskosten zusammensetzen. Und wir haben im Wege unserer Einhebung wird auch etwas mehr gemacht, als wie nur der Erlagschein versendet. Es wird auch jeder Kontakt als Chance genutzt, hier mit den Menschen über Kirche auch im Gespräch zu sein und hier auch eine Vermittlerrolle in Richtung Pastoral zu sein.
Ein modernes Seelsorgemittel, so Frau Ferg, wörtlich. Ihr Argument, jedem Zahlschein lägen doch Infos rund um die Kirche bei und außerdem gäbe es viele persönliche Gespräche. Aber ist das deutsche System nicht effizienter als das österreichische?
Ich persönlich sehe es nicht so, weil hier habe ich nicht die Chance, mit dem Katholiken hier persönlich in Kontakt zu sein und individuell für seine Situation eine Lösung betreffend der Höhe des Kirchenbeitrags zu finden.
Was nicht heißt, dass diese individuelle Lösung à la Österreich nicht auch ein dorniger Prozess sein kann, bis hin zu einem Gerichtsverfahren. Aber...
Also bevor es wirklich zu einer gerichtlichen Mahnklage oder einer Exekution im Extremfall kommt, ist es so, dass sehr, sehr viele Schritte davor gesetzt werden. Auf alle Fälle versuchen wir, das Umfeld abzutasten und versuchen wir mit dem Betreffenden einen persönlichen Kontakt herzustellen, um einfach auf die Hintergründe draufzukommen, was eben der Grund ist, dass auf die Erlagscheinzusendung nicht reagiert wird. Wenn dann leider doch einmal eine Mahnklage erfolgt, dass dann meistens reagieren die Leute ja dann, dass wir dann die Chance haben, diese Dinge zu regeln, dass wir dann die Chance haben für einen Neustart und wichtig ist immer, hier den Blick nach vorne zu richten und nicht die Leute in dem Sinn zu vergrämen.
Den Rufen nach einer Harmonisierung der Kirchenbeitragseinhebung in Österreich stimmt auch Frau Ferg zu. Immerhin gäbe es jetzt eine einzige österreichweite Kirchenbeitragsordnung, wenn auch noch mit 9 verschiedenen Anhängen.
Aber die wurden also sukzessive in den letzten Jahren harmonisiert.
Ein ganz anderes und ziemlich umstrittenes Kirchenbeitragsmodell hat die Schweiz. Es ruht auf einer Doppelstruktur, erklärt der Luzerner Kirchengeschichtler Markus Ries.
Aus den zivilen Gemeinden ausgelagerte Spezialgemeinden, sogenannte Kirchgemeinden, sind dort einzig Körperschaften des öffentlichen Rechtes und als solche befugt, Steuern zu erheben. Sie tun dies zugunsten der kanonischen Strukturen, zugunsten der Pfarreien, auch indirekt der Bistümer, sind aber, wie die zivilen Gemeinden auch, demokratisch organisiert.
Und hier fängt dann oft auch der Krach an. Der Professor aus Luzern nennt das eine Binnenpluralisierung. Meist gäbe es zwischen den Kirchgemeinden und den Bistümern ja Übereinstimmung, aber bei Konflikten könnten die Kirchgemeinden oder die übergeordneten Landeskirchen und die Zentralkonferenz sogar den Bischöfen den Geldhahn zudrehen. Das ist das eine. Das andere ist,
es gibt eine Gruppe von Personen, die sind sehr loyal gegenüber dem Bischof, sind sehr kirchlich gesinnt und wollen aber das nicht akzeptieren, was die Mehrheit in den Kirchgemeinden beschließt. Deshalb möchten sie aus den Kirchgemeinden austreten und damit das Recht zum Kirchenaustritt, wie es im staatlichen Recht eben gewährleistet ist, in Anspruch nehmen und nur mehr der sakramentalen Seite zugehören. Sie erklären sich auch bereit zu freiwilligen Beiträgen an den Bischof.
Nun hat das Schweizerische Bundesgericht dieses Jahr entschieden, dass so etwas möglich sei, zum Erschrecken vieler.
Denn wenn das Schule machen würde, dann kämen dadurch die lokalen Kirchgemeinden in Bedrängnis. Wer sein ganzes Geld dem Bischof schickt, der sorgt ja dann nicht mehr für die Gehälter in seiner Pfarrei, der sorgt nicht mehr für den Unterhalt der Pfarrkirchen und anderer Gebäude. Und das würde allerdings große Schwierigkeiten schaffen.
Boulevardmedien fragten in der Schweiz schon, ob künftig Kinder nur noch gegen Bares getauft würden, so Ries, bei allen Unterschieden. So weit ist diese Debatte gar nicht von der in Deutschland entfernt. Ries sieht das Schweizer Kirchenbeitragssystem unter starkem Druck, unter anderem wegen der wachsenden Kirchendistanzierung und der Zahl der Austritte. Einige sinnen nach seiner Darstellung schon auf Abhilfe in der Kirche.
Es gibt ja große Kirchgemeinden, zum Beispiel Basel. Da gibt es mehrere Pfarreien drin mit mehreren Pfarrkirchen. Und wenn jetzt die Mittel nicht mehr reichen, all diese Pfarrkirchen zu unterhalten, dann gibt es in der Kirchgemeinde selber nun die Diskussion, welche Pfarrkirchen behalten wir und was tun wir mit den anderen. Das ist also aktuelle Realität heute.
Doch die meisten Kirchgemeinden blickten gerade einmal bis zu ihrem eigenen Kirchturm und nicht darüber hinaus, kritisiert Ries. Generell problematisch am Schweizer Modell ist es aus seiner Sicht, dass auch Unternehmen als juristische Personen Kirchensteuer zahlen müssen. Diese Bestimmung werde sich nicht mehr lange halten lassen. Wenn sie wegfalle, dann werde der Kirche allerdings viel Geld entgehen.
Ja, es sind weit über, also es geht gegen die 100 Millionen wahrscheinlich. Das ist eben einerseits kantonal sehr unterschiedlich, auch die Hebesätze sind kantonal unterschiedlich. Und dann ist es so, dass es die Kirchensteuerpflicht für juristische Personen ohnehin nur noch in der Hälfte der Kantone überhaupt gibt.
Angesichts der wachsenden Distanzierung von der Kirche komme mittlerweile schon der Großteil der Kirchensteuer von Menschen, die der Kirche ziemlich distanziert gegenüberstehen. Das sei eine Zeitbombe, so der Kirchenhistoriker. Er glaubt deswegen auch nicht, dass das derzeitige Schweizer Modell noch zwei Generationen überleben wird. Wäre also das italienische Modell, von dem wir oben schon mal sprachen, also Otto per Mille, ein Modell auch für die Eidgenossen.
Es gibt durchaus Anhängerinnen und Freunde, die denken, das wäre für uns auch ein Weg. Insgesamt allerdings auch angesichts der großen Unterschiede von Kanton zu Kanton, von Konfession zu Kanton zu Konfession, rechne ich nicht damit, dass so etwas Platz greifen könnte.
Dass ein problembehaftetes Kirchenbeitragssystem aber immer noch besser sein kann als gar keines, das machte der belgische Kirchenhistoriker Jan de Meyer deutlich. Belgien kenne gar kein entsprechendes Kirchenbeitragssystem. Die Kirchen würden über verschiedene rechtliche Konstruktionen direkt oder indirekt vom Staat finanziert. Das System sei sehr komplex, so Meyer. Die Kirche habe relativ weniger Spielraum als in anderen Ländern. Ständige Verhandlungen mit staatlichen Behörden zur Finanzierung kirchlicher Einrichtungen und Vorhaben seien nötig. Dazu komme, dass die Gläubigen daran gewöhnt seien, dass ja der Staat für ihre Kirche aufkommt. Meyer ist deswegen sehr skeptisch, ob die Gläubigen selbst für die Kirchenfinanzierung aufkommen würden. Die vorherrschende Mentalität stehe dem entgegen. Also, wer hat sie nun, die effizienteste oder die gerechteste Kirchensteuer? Diese Frage konnten wir heute nicht lösen. Der Wettstreit der Systeme geht weiter. Das war unser Kreuzfeuer, am Mikrofon Stefan Kempis. Ihnen alles Gute. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.